Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees an diesem Mittwochnachmittag mit einem kleinen futuristischen Roman aus Dänemark mit Olga Ravens, Die Angestellten. Außerdem öffnen wir das heutige Adventskalendertürchen und meine Kollegin Wiebke Bromka stellt die exklusiv für uns geschriebene Lesezeit des Tages vor. Doch zu Beginn wenden wir unseren Blick nach Leipzig, wo heute bekannt gegeben wurde, dass der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung des Jahres 2023 verliehen wird an die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova für ihren Lyrikband »Mädchen ohne Kleider«. Stepanova wurde 1972 in Moskau geboren, derzeit lebt sie im deutschen Exil. Der nun ausgezeichnete Band ist im Mai dieses Jahres im Surkamp Verlag erschienen. Die vielgelobte Übertragung aus dem Russischen stammt von Olga Radetzkaja. Den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2023 erhält die russische Lyrikerin Maria Stepanova für die Unbedingtheit, mit der sie auf der poetischen Wahrnehmung der Welt besteht, begründet die Jury und weiter, Zitat, unablösbar in der Gegenwart und in der russischen Sprache von Alexander Puschkin über Ossip Mandelstamm bis Maria Tsvetajeva verankert ist ihr Werk zugleich ein Hallraum der Weltliteratur, in dem Dante, Goethe und Walt Whitman ebenso anwesend sind wie Ezra Pound, Inger Christensen und Anne Carson. Zitat Ende. Ich habe vor dieser Sendung mit meinem Kollegen Christian Metz gesprochen. Herr Metz, eine russische Autorin erhält in Zeiten eines russischen Angriffskriegs einen Preis für europäische Verständigung. Das klingt erstmal seltsam. Inwiefern kann es dennoch eine gute Idee sein, im Jahr 2022 eine russische Preisträgerin bekannt zu geben?
Es ist ein Buchpreis für europäische Verständigung. Und genau auf diese Bücher kommt es tatsächlich auch an. Und zwar aus zwei Gründen, in zwei Zirkulationen. Einmal international, um zu differenzieren. Und genau dafür ist Ästhetik und Literatur da, dass es jenseits des Nationalen tatsächlich Stimmen gibt, die wahrzunehmen sind und mit denen man nach Verständigung zu suchen hat. Und genau dafür sind Bücher und Literatur da. Und dann innerhalb, Sie könnten sagen, der deutschen Zirkulation und öffentlichen Diskussion. Da könnte man ja auch sagen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, wie mit dem russischen Angriffskrieg umzugehen ist und in welcher Art und Weise die Literatur dort einzubinden ist. Und dies ist ein äußerst positiver, differenzierter Versuch, die Literatur und das Buch in das Gespräch und in die Verständigung einzubinden.
Was hat Maria Stepanova denn geschrieben? Was liegt von ihr vor? Es gibt ja einige Übersetzungen auch ins Deutsche.
Es gibt inzwischen zum Glück einige Übersetzungen ins Deutsche. Sie hat insgesamt bereits mehr als 15 Gedichtbände im Russischen veröffentlicht. Und in Deutschland ist zuerst ihr Prosa-Debüt erschienen, nach dem Gedächtnis 2018, ein fulminanter Roman, vom Verlag als ein Meta-Roman sogar angekündigt. Das heißt, der differenziert aus, wie man im Angesicht von Gedächtnis und Gegenwart überhaupt erinnern und erzählen kann. Und dann sind erste Gedichtbände von ihr erschienen. Der Körper kehrt wieder, Mädchen ohne Kleider. Das sind spektakulär rhythmisierte, wunderbar poetisch konstituierte Texte.
Ja, Sie deuten es bereits an, was so herausgehoben ist an der Literatur von Maria Stepanova. Was ist denn das Besondere an ihren Gedichten? Sie als Lyrikspezialist können das ja gewiss einordnen.
Das sind Versuche der Gedächtnisarbeit. Und das ist das Besondere. Sie hat eine eigene Art, auf die Kultur des Russischen zurückzugreifen und aus den einzelnen Facetten wieder etwas Neues, Pulsierendes zusammenzusetzen. Und das scheint mir von eminenter politischer Bedeutung, wenn es ja zugleich darum geht, im russischen Diskurs Gedächtnis und Erinnerung neu zu kodieren, umzuschreiben, mit politischer Macht umzuschreiben. Und Stepanova ist eine wirkliche literarische Gegenstimme dazu. Sie hat diese poetischen Formierungen des Gedächtnisses und der Gegenwart in eine neue Verspracht gebracht.
Und wenn wir jetzt anfangen wollen zu lesen, wenn wir die neue Preisträgerin kennenlernen wollen über ihre Literatur, was sollten wir lesen und ist bereits absehbar, was als nächstes von ihr kommen wird? Sind weitere Übersetzungen geplant?
Nach dem Gedächtnis würde ich jedem ans Herz legen, das ist ein fulminanter Roman. der einen sofort einnimmt. Und dann vielleicht den Gedichtband Der Körper kehrt wieder, der mit Reparaturen umgeht. Na, und wenn das keine Thematik ist, die fasziniert und tatsächlich passend im Frühjahr zur Preisverleihung dann kommt, bei Suhrkamp das von ihr sogenannte Winterpoem heraus. Das sind Covid-19-Texte, die sie verfasst hat. Und das sind auch wiederum wunderbare Texte, die jetzt im Deutschen erscheinen. Ich denke, dass das in dieser Genauigkeit der einzelnen Verse, die sie zu arbeiten versteht, und in der Art und Weise, wie sie zwischen Körperpolitik, Identität, russischer Geschichte zu vermitteln versteht, dass das Verse sind, die einen sofort berühren und ergreifen. Und haben sie mich erst vertilgt, die Münder meiner Esser, die Zähne meiner Pensionäre von Osten und Süden, hat die flinke Null erstmal alle Krümel aufgeleckt, ist mit spitzer Feuerzunge durch die Kornkästen gefegt, dann mach ich euch nicht mehr die leichte Prise. Das sind Verse der Preisträgerin und mit diesen Versen sollte man doch vielleicht in die Zukunft positiv hineinschauen.
Sagt Christian Metz, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe, über die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova, die, wie heute bekannt geworden ist, den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung des Jahres 2023 erhalten wird.
Adventskalender. Mein Name ist Anne-Françoise Weber, ich bin Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk Kultur. Und ich habe das letzte Jahr in Israel verbracht, da nochmal viel über das Judentum gelernt, unter anderem dank eines Buches, das gar nicht aus Israel stammt, sondern aus Frankreich. Die französische Rabbinerin Delphine Horvilleur erzählt in ihrem Buch Mit den Toten leben von den vielen Bestattungen und Trauerbegleitungen, die ihr Job so mit sich bringt. Wir begegnen da einem Jungen, der wissen will, wo sein verstorbener Bruder jetzt ist. Wir lesen von einer Tochter, deren Mutter beim Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo ermordet wurde. Da ist ein Sohn, der erst am Grab beginnt, überhaupt die Lebensgeschichte seiner Mutter zu verstehen und ganz viele andere. Die Geschichten sind aber immer nur der Aufhänger, um Fragen rund um das Lebensende zu behandeln. Wie verabschiedet man sich eigentlich von Sterbenden und von Toten? Wohin gehen Menschen nach dem Tod? Wie gehen wir mit Ängsten, mit Verlust, mit Trauer um? Wo können wir Halt finden? Was bleibt von uns und von unseren Beziehungen nach dem Lebensende? Horvilleur verwebt ihre Porträts ganz kunstvoll mit Erzählungen aus der jüdischen Tradition. Sie reflektiert aber auch über ihre Rolle als Rabbinerin, die eben keine vorgefertigten Antworten hat und die auch Menschen, die nicht an Gott glauben, eine Stütze sein will, wenn sie da am Grab ihrer Angehörigen stehen. Sie denkt auch sehr klug über die Trennung von Religion und Politik in Frankreich nach, über die Erinnerung an die Shoah oder über die Friedensbewegung in Israel. Sie zeigt, wie viel unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Antworten allein die hebräische Bibel auf diese letzten Fragen gibt und in was für unterschiedlichen Situationen uns der Tod aufsuchen kann. All das gibt natürlich kein vollständiges Bild, aber es sind eben Mosaiksteinchen für etwas, an dem wir doch unser ganzes Leben lang herumbasteln, unser ganz persönlicher Umgang mit dem Tod. Das Buch ist für meine Freundin Elise. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Vater verloren und sie hat mir danach geschrieben, es sei seltsam, aber sie fühle sich umgeben von ihm und von anderen ihren nahen Menschen, die sie in den letzten Jahren verloren hat. Ich hoffe so ein bisschen, dass es für sie weniger befremdlich wird, wenn sie dieses Buch gelesen hat. Sie ist übrigens weder jüdisch noch in irgendeiner Hinsicht gläubig, soweit ich weiß. Aber das muss man auch gar nicht sein, um aus diesem tollen Buch von Delphine Horvilleur Denkanstöße und vielleicht auch ein bisschen Trost zu bekommen.
Sie hörten unser Adventskalender-Türchen vom heutigen 7. Dezember mit einer Empfehlung meiner Kollegin Anne-Françoise Weber, die zur Weihnachtszeit empfiehlt Delphine Horvilleur mit den Toten leben aus dem Französischen von Nicolas Dennis, erschienen im Hansa Verlag München. Und von der Gegenwart reisen wir in die Zukunft mit einem Science-Fiction-Roman aus der Arbeitswelt von Olga Raven. Raven wurde 1986 in Kopenhagen geboren und hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht und ihren ersten Roman 2015 vorgelegt. Der zweite folgte 2018 und war im vergangenen Jahr für den International Man Booker Prize nominiert. Dessen deutsche Übersetzung ist jetzt erschienen unter dem langen Titel »Die Angestellten, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert«, eine Angestelltengeschichte der besonderen Art. Sie spielt nämlich, wie sich herausstellt, in den unendlichen Weiten des Weltalls. Julia Schröder stellt das Buch vor.
Olga Raven schenkt ihrer Leserschaft nichts. Dass ihr Buch die Angestellten Mitarbeit erfordert, wird auf den ersten Seiten klar, eigentlich schon im Untertitel, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert. Es beginnt mit einer Vorbemerkung im hyperabstrakten Stil, mit dem Unternehmensberater ihre Abschlussberichte zu imprägnieren pflegen. Ein Ausschuss habe, so heißt es, Angestellte befragt und ihre Zeugenaussagen aufgenommen, um Einblick in Arbeitsverhältnisse vor Ort zu gewinnen und mögliche Einflüsse auf Arbeitseinsatz und Produktion zu untersuchen. So floskelhaft geht es zum Glück nicht weiter. Der Großteil des Buchs besteht aus den deutlich abwechslungsreicheren Zeugenaussagen. Es sind rund 100 Passagen zwischen einem Satz und mehreren Seiten, Fragmente, deren Kontext zunächst nicht zu entschlüsseln ist. Nach und nach gewinnt die Gewissheit Kontur, dass auf einer Weltraumstation namens 6000er Schiff irgendetwas schwer schiefgegangen ist. So warnt ein Befragter in seiner Zeugenaussage die anonym bleibenden Mitglieder des Ausschusses, die sich auf dem Raumschiff eingefunden haben.
Unterlasst es, in den zweiten Raum zu gehen. Es ist nicht angenehm dort. Ihr habt die Möglichkeit, es nicht zu tun. Ihr könnt uns das für euch tun lassen. Wir sind bereits dort gewesen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch selbst zu retten. Ich weiß nicht, ob ich noch immer menschlich bin. Bin ich menschlich? Steht in euren Papieren, was ich bin?
Wer von den Angestellten jeweils spricht, ob menschlich, humanoid, männlich, weiblich, ist meist dem Spürsinn der Lesenden überlassen. Das große Rätsel des Buchs bleiben die eiförmigen Objekte, die auf einem neu entdeckten Planeten ausgegraben und auf die Raumstation gebracht worden sind. Sind sie real, sind sie halluzinierte Projektionen, sind sie Dinge oder Lebewesen oder ist das gar kein Widerspruch? Jedenfalls bringen diese Gegenstände, obwohl selbst unbewegt, das emotionale Gefüge der Angestellten, die sie betreuen und beobachten, in Bewegung, ja in Aufruhr. Die Objekte leuchten, summen, duften. Damit wecken sie in den Angestellten auf dem Schiff Gefühle, die zunehmend aus dem Ruder laufen. Träume stellen sich ein, die Sehnsucht nach Liebe, schmerzhafte Erinnerungen, betörende Visionen, schließlich Rebellion. Auf Dauer unterminiert der Einfluss der Gegenstände, die Arbeitsweltordnung, das alles durchdringende Daseinsprinzip auf dem 6000er Schiff. Die Mechanismen dieser Arbeitswelt, die Selbstdisziplinierung und Selbstoptimierung der Angestellten, die Herrschaft von Technokratie und Bürokratie werden kenntlich, ohne dass der Roman die Perspektive der Sprechenden verlässt. Das wirkt teils erschütternd, teils auch sehr komisch. So ist nach Lektüre dieses Buchs kaum vorstellbar, je wieder an einer moderierten Change-Management-Arbeitsgruppe teilzunehmen, ohne an die Mitglieder des Ausschusses zu denken.
Eure Stimmen sind freundlich, eure Kleidung ist schwarz und aus den Ärmeln ragen eure weichen, schreibenden Hände. Die Poren auf der Haut lassen sie zerbrechlich aussehen, als könnte man sie liebkosen und vorsichtig die Haut abschälen. Und das würde euch wehtun.
Olga Raven ist Lyrikerin. Sie spielt mit Motiven, die man aus Klassikern der Science Fiction kennt. Und sie weiß, wie man in wenigen Worten Wahrnehmungswelten verdichtet. In ihrem kaum 150 Seiten umfassenden Roman arbeitet sie nach dem Prinzip der Perlenkette. Loch an Loch und hält doch. In den Leerstellen sitzt der ganze Witz. Ja, diese Autorin schenkt uns nichts, außer einer absolut lohnenden Lektüreanstrengung.
Julia Schröder über Olga Raven, Die Angestellten, ein Roman über Arbeit im 22. Jahrhundert aus dem Dänischen von Alexander Sitzmann, Merz Verlag Berlin, 144 Seiten, 20 €. Und zum Abschluss gibt es noch einen Hinweis auf die heutige Lesezeit. Im Dezember hören Sie dort besondere Lesungen, nämlich Premieren. Wir haben 4 Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, Erzählungen für uns zu schreiben und erstmal zu lesen. Den Auftakt macht an diesem Mittwochabend die argentinisch-deutsche Schriftstellerin Maria Cecilia Barbetta. 2 Romane hat sie bislang veröffentlicht. Veränderungsschneiderei. Los Milagros heißt das Debüt aus dem Jahr 2008. Und 2018 ist der Roman Nachtleuchten erschienen, ausgezeichnet mit dem Alfred-Döblin-Preis. Außerdem war der Roman auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. In der Lesezeit hören Sie Barbettas Erzählung Das Feld. Mehr weiß meine Kollegin Wiebke Poromka.
Die Romane von Maria Cecilia Barbetta, ebenso wie die Erzählung Das Feld, sind in Argentinien angesiedelt und stehen unverkennbar in der literarischen Tradition argentinischer Fantastik. Die Sprache hingegen, in der Barbetta ihre Romane und Erzählungen schreibt, ist Deutsch.
Ich habe inzwischen die Hälfte meines Lebens in Buenos Aires und die zweite Hälfte in Deutschland verbracht. Das heißt, beide Kulturen, beide Traditionen, wenn wir uns die Literatur anschauen, spielen eine sehr wichtige Rolle. Also für mich als nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Lesende. Und das versuche ich in meinen Geschichten zu zeigen, aufzuzeigen. Und aber auch die Demarkationslinien zwischen den Kulturen und zwischen den Ländern ein bisschen zu verwischen.
Jorge Luis Borges, der neben Cortázar auch international bekanntester argentinische Schriftsteller, scheint prägend für dieses Aufbrechen von Grenzen, sprachlichen, kulturellen und Gattungsgrenzen.
Jorge Luis Borges, der Vertreter von dieser argentinischen Fantastik, hat in den 40er Jahren, das ist sehr interessant, eine Anthologie fantastischer Literatur herausgebracht, die nicht nur die Grenzen des eigenen Landes gesprengt hat, sondern auch die Grenzen der Gattungen. Er hat alles miteinander vermengt. Den magischen Realismus, die fantastische Literatur, die Science Fiction, das Märchenhafte. Er hat sogar Texte aufgenommen aus der Bibel. Also er hat wirklich alle Demarkationslinien zu verwischen versucht, was er selbst in seinen Texten auch macht, wenn er Fiktion und Realität so vermengt, dass die Leserin und der Leser Schwierigkeiten haben, das auseinanderzunehmen.
Am Beginn von Barbettas Erzählung Das Feld steht eine universitäre Tagung, die sich dem Thema der Fantastik widmen soll, steht das vermeintlich sichere Terrain der Wissenschaft mithin.
Die Tagung war übrigens fantastisch, sagte ich überflüssigerweise und kam mir im selben Augenblick recht besemmelt vor. Wo wollt ihr denn hin? Schickte ich hinterher, um von meiner unterkomplexen Bemerkung abzulenken. Nach Hause, zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft? Habt ihr drei die Zeitmaschine nachgebaut? Wir haben das da aufgerüstet, sagte die Tagungsorganisatorin und zeigte auf das Ufer. Was meinst du, Freund? Traust du dich mit aufs Boot? Ich sag's lieber gleich, bei uns gibt es keine Schwimmwesten.
Aber sicher oder gar abgesichert ist hier nichts. Vielmehr eröffnet Barbetta unmittelbar ein ebenso gewitztes wie witziges, virtuoses und doppelbödiges literarisches Spielfeld, auf dem alle fantastischen Register gezogen werden dürfen. Und auf dem nicht zuletzt H.P. Lovecraft, dem prominentesten Vertreter der fantastischen Horrorliteratur, eine tragende Rolle zukommen wird.
Neben mir warf Doras Umhang silbern schimmernde Falten, ein flirrendes Labyrinth aus Kanälen, verschlungenen Pfaden und Flussarmen. Mein Herz pochte, mein Blut raste durch meine Adern, ich zitterte wie Espenlaub, ich hatte meine Hände schwer unter Kontrolle. »Nicht loslassen«, befahl Dora energisch, »wir kommen jetzt in Fluss.« Und so war es auch. Als sie das sagte, hörte ich das Gras wachsen, buchstäblich. Ich hörte jeden einzelnen Halm unter uns aus dem Nichts sprießen und in Lichtgeschwindigkeit zur sattgrünen Landschaft werden. Das, was auf dem Feld vorging, lässt sich schwer mit einem Wort beschreiben. Man wäre gezwungen, ganze Bibliotheken zu füllen.
Wiebke Poromka mit einem Ausblick auf die heutige Lesezeit, in der zu Gast ist Maria Cecilia Barbetta mit ihrer exklusiv für den DLF geschriebenen Geschichte Das Feld. Hier geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell mit barrierefrei Wissenschaft, mehr soziale Gerechtigkeit durch inklusive Sprache. Denn tatsächlich weisen ja Begriffe wie Fachsprache oder Fachjargon auf sprachliche Eigenheiten eines Fachs hin. Für Fachfremde ist gerade eben deshalb schwierig, Studien zu lesen und zu verstehen. Diese Ausgrenzung bestimmter Gruppen soll durch inklusive Sprache verhindert werden und mehr soziale Gerechtigkeit schaffen. Ein Thema also, das durchaus verwandt ist mit den Sachen, die uns in der Literaturredaktion beschäftigen. Die Moderation hat gleich Arndt Reuning und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.